herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit ganz vielen Leuten über die unterschiedlichsten Themen rund um Familie. Und heute bin ich ehrlich gesagt noch ein ganz kleines bisschen müde und das passt wahnsinnig gut zu unserem heutigen Thema. Heute reden wir nämlich über das Thema Schlafen. Schlafen von Babys und Kleinkindern, um genau zu sein. Und dafür haben wir uns die Steffi eingeladen. Aber Steffi, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so?
Ja, ich bin Steffi, ich bin 38 Jahre alt, bin selber Mama von 3 Kindern, die inzwischen Gott sei Dank durchschlafen.
Oh, gut.
Und bin vom Grundberuf her Ergotherapeutin, habe da auch ganz viel die jüngeren Kinder behandelt, begleitet und dann irgendwann die zusätzlichen Ausbildungen zur Trageberaterin und eben auch zur Schlafberaterin gemacht.
Das klingt wahnsinnig gut. Heute soll es bei uns um Babyschlaf und Schlaf bei Kleinkindern gehen. Und ich würde mich erstmal so ein bisschen dran entlanghangeln am Alter. Wir stellen uns vor, ein Kind kommt auf die Welt, ein wunderbarer Moment, aber danach ist man erstmal als Mama und auch als Papa, kann ich aus Erfahrung sagen, ziemlich kaputt. Ich persönlich bin ja noch in dem Raum, in dem mein Kind auf die Welt gekommen ist, einfach eingeknackt, weil ich irgendwie so 30 Stunden wach war. Und als es dann geschafft war, bin ich eingeschlafen. Aber wie ist das denn dann kurz nach der Geburt? Das geht ja auch relativ bald los mit dem Schlafbedürfnis von so einem Kind, oder?
Genau, also das Schlafbedürfnis von Kindern ist super unterschiedlich. Das kann zum Beispiel bei Neugeborenen zwischen 9 und 19 Stunden in 24 Stunden betragen.
Das ist echt,
also es ist eine mega breite Spanne. Und das kann auch alles normal sein. Also inzwischen gibt es Empfehlungen, dass eben die ganz unteren, dass es nicht unbedingt empfohlen wird, sondern dass man schon gucken soll, dass das Kind nicht weniger als 11 Stunden schläft. Das ist so die Empfehlung. Aber es ist eben eine super breite Spanne. Und Kinder schlafen schon im Mutterleib.
Ja.
Also in den
aber
ersten,
nicht immer dann, wenn die Mama schläft, habe ich schon gehört.
Genau. Genau. Wer schon mal schwanger war, weiß es, ja, genau.
Ich war es noch nicht, aber ich habe es zumindest von meiner Frau mitbekommen.
Genau, dass auch schon mal nachts das Strampeln plötzlich zunimmt und man davon geweckt wird, genau. Und zwar schlafen die erstmal in so kleinen, man nennt das in einem ultradianen Rhythmus, das heißt in so kleinen Rhythmen, immer schlafen, essen, Windeln, schlafen, essen, Windeln im Endeffekt, ne? Also so kleine Kreisläufe. Und dass sich das so auf den 24-Stunden-Rhythmus anpasst, den wir haben, wo ein langer Schlafblock in der Nacht liegt und mehrere kurze Schlafblöcke über den Tag, das kommt dann erst mit ein paar Monaten.
Ich habe mal irgendwann Geschichte studiert, das ist schon eine ganze Weile her. Und es gibt eine sehr interessante Arbeit auch über Schlaf in der Geschichte. Und es war im Mittelalter zum Beispiel völlig normal, dass Menschen in der Nacht 2-3 Stunden eine Wachphase haben und dann nochmal geschlafen haben. Das heißt, es ist auch ein kultureller Aspekt, dieser 24-Stunden-Rhythmus, oder?
Definitiv, definitiv, ja. Man sieht ja auch, wenn wenn wir das nicht vorleben als Eltern, dass Kinder das auch nicht entwickeln tatsächlich so, also diesen ganz langen Nachtblock, ne?
Okay.
Das ist was, wo ich den Eltern auch immer Mut mache in den ersten Monaten, als Familie so ein bisschen vorzuleben, dass die Nacht eben die Nacht ist und der Tag der Tag. Das heißt, dass man das für das Kind ein bisschen unterscheidet, ja, dass man nachts eher dunkel, langsam, ruhig reagiert und tagsüber eben eher noch ein Fingerspiel macht und noch ein bisschen Halligalli und Licht und so weiter. Aber dass man das halt so ein bisschen trennt, dass die Kinder sich daran orientieren können.
Das heißt, dadurch kann ich eigentlich meinem Kind in Anführungszeichen beibringen, was für mich der angenehme Rhythmus ist.
Ja.
Das ist ja total, total verrückt, denn viele Leute fragen sich ja, wie kriege ich denn einen Schlafrhythmus an mein Kind herangetragen, weil plötzlich ist sie halt schon morgens um 4.30 Uhr wach und möchte Party machen. Aber das heißt, in der Zeit lebe ich dann vor, wir sind noch alle müde.
Ja, also grob funktioniert es so. Es gibt ein paar Abers, die lasse ich jetzt noch mal kurz zur Seite, sonst wird es zu kompliziert. Grob ist es schon so, dass die Kinder sich an dem Rhythmus der Eltern orientieren und deshalb ist es häufig beim zweiten Kind auch leichter, weil man dann schon einen groben Rhythmus zwischen Tag und Nacht vorlebt als Familie und die Kinder sich dann leichter daran orientieren können. Aber deshalb sagte ich gerade, es gibt ein paar Abers. Es hat natürlich immer was damit zu tun, wie ist der Schlafbedarf bei den Kindern. Es hat natürlich immer auch, also ich kann einem Kind von 4 Monaten nicht vorleben, so jetzt schläfst du nur noch nachts und tagsüber bist du komplett wach. Ja, das funktioniert natürlich nicht.
Ja,
aber ich kann schon zu einem gewissen Rahmen steuern, dass es eher einen längeren Schlafblock in der Nacht gibt. Also dass die Kinder mehrere Schlafphasen aneinander reihen, auch wenn die dazwischen nochmal wach werden, gestillt werden wollen oder gewickelt oder sonst irgendwen ist zu warm, zu kalt oder irgendwelche irgendwelche anderen Sachen.
Ja.
Aber sie schlafen dann halt tendenziell wieder ein, ja. Und tagsüber legen sie halt eher die Phasen, wo sie wach sind und wo sie sich mal an der Umgebung orientieren wollen, wenn die Wachphasen dann kommen, eben ja. Von der Entwicklung her.
Ja, genau. Verrückt. Ich habe gedacht, ich wäre fürchterlich innovativ, indem ich nachts spiele, wenn mein Kind zu früh aufwacht. Nachtspielen bedeutet, ich mache alle Türen zu, sodass in den Flur kein Licht von draußen fällt und mache das elektrische Licht an. Vor allem in der Sommerzeit, wenn es halt früh morgens hell ist, haben wir das Problem, dass sonst, ja klar, es ist eigentlich schon natürliches Licht und manchmal lässt sie sich davon beeindrucken und schläft dann tatsächlich noch weiter, weil sie denkt, oh, es ist ja noch Nacht, glaube ich. Mhm. Kann das sein?
Ja, also das ist, also Licht und Dunkelheit ist ein Zeitgeber, an dem sich natürlich Kinder orientieren, ganz ja. Klar. Es ist aber jetzt auch so, dass ich nicht hingehen kann und sagen kann, okay, irgendwie, ich möchte gerne sonntags morgens immer bis 10 Uhr ausschlafen, mhm. Leg aber mein Kind abends um 19 Uhr schlafen, ja, und dann lasse ich einfach so lange das Licht aus und hoffe, dass die morgens bis 10 Uhr pennen. Das funktioniert natürlich vorne und hinten nicht, ja. Also wenn da das Kind einfach ausgeschlafen ist, dann ist es ausgeschlafen und dann kannst du da noch so sehr das Licht auslassen und sagen, es ist Nacht, dann wirst du trotzdem irgendwann aufstehen müssen, weil das einfach nicht funktioniert.
Ja gut, ich meine, das ist ja auch nicht wahnsinnig wild, nur mir geht's drum, wenn es zwischen 4 und 5 schon im Sommer hell ist, dann stehe ich noch nicht auf. Und das Kind ist dann auch noch nicht so richtig ausgeschlafen, aber ja, es lässt sich da nochmal motivieren, meistens.
Das ist doch gut, genau. Ja. Also es gibt auch grundsätzlich immer eher die, also man spricht von den sogenannten Chronotypen, Chronotyp Lerche oder Chronotyp Eule. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ja, erzähl mal.
Genau, der Unterschied ist sozusagen, dass die einen eher die sind, die, wenn wir auf den zirkadianen Rhythmus gucken, also die innere Uhr, die uns sozusagen sagt, wenn wir regelmäßig abends um 10 Uhr schlafen gehen, dann werden wir regelmäßig abends um 10 Uhr müde. Oder wenn wir Essen funktioniert auch danach. Wenn wir regelmäßig um 12 Uhr essen, dann haben wir regelmäßig um 12 Uhr Hunger. Also so die innere Uhr, die läuft, ja. Und wenn die gefühlt länger ist als 24 Stunden, haben wir immer das Gefühl, wir wollen noch ein bisschen länger wach bleiben und noch ein bisschen länger schlafen. Und eigentlich wollen wir alles immer so ein bisschen nach hinten schieben. Das ist so der Chronotyp Eule. Also abends lange wach. Das sind die auch gerne nach 23 Uhr dann noch eine Runde arbeiten bei den Erwachsenen, ja.
Und habe ich schon mal gehört.
Ja, genau, die morgens nicht aus dem Bett kommen. Und bei den Lerchen sagt man, es ist eben umgekehrt, dass die eben eher einen kürzeren Rhythmus haben als 24 Stunden abends. Eher die sind, die sehr pünktlich ins Bett gehen und morgens gerne früh aufstehen und da sehr produktiv sein können.
Aber ich glaube, das ändert sich auch in verschiedenen Lebensphasen. Also ich weiß, dass ich definitiv eher Eule bin, aber mein Arbeitsalltag sieht halt auch so aus, dass ich später tendenziell Termine habe und morgens in der Regel keiner nach mir fragt. Das heißt, Familienzeit ist bei mir auch oft auf den Kopf gestellt. Also bei anderen ist es so, der Papa kommt irgendwann abends nach Hause und ist da. Und bei mir ist es ganz oft so, ich verbringe den Morgen mit meinem Kind. Wir gehen ganz spät in die Kita, so spät wie es überhaupt geht. Und dann erst fange ich an zu arbeiten und bin dann dafür abends halt oft nicht da.
Ja.
Aber es ist spannend, dass es das bei Kindern dann auch schon gibt. Ab wie vielen Monaten kann man denn so schon einen richtigen Rhythmus haben? Weil ich erinnere mich, so in den ersten 3 Monaten war es wirklich so, wie du erzählt hast, das Essen, Schlafen, Windel wechseln, dass das auch hingehauen hat und dass es nicht so wahnsinnig viel Act war, außer dass meine Frau halt nachts stillen musste.
Genau. Also man sagt immer so grob, die ersten 2 Monate sind wirklich dieser ultradiane Rhythmus, also diese kurzen Zyklen, in denen die Kinder leben und danach formt sich das so langsam, so mit 4 Monaten sollte ungefähr die Unterscheidung von Tag nach da sein, also dass wir merken, okay, nachts ist eher ein längerer Block und tagsüber sind die Wachphasen dann eher zu finden. Also dass die Kinder nicht von 12 bis 2 nachts wach liegen, sondern dass dann eben die Wachphasen eher auf den Tag verschoben werden.
Und wie lang ist so eine Schlafphase? Also ich nehme mal an, keine 8 Stunden, sondern Kinder schlafen eher kürzer. Oder ist überhaupt eine Schlafphase auch bei Erwachsenen so lang?
Ich weiß auch, ich musste gerade überlegen, was meinst du mit der Schlafphase, weil du jetzt 8 Stunden sagtest. Es passte gerade nicht so richtig zusammen, genau. Also wir schlafen in sogenannten Schlafzyklen.
Ja.
Das bedeutet, wir haben verschiedene Schlafphasen, da kommt es wieder. Das ist aber ein bisschen was anderes als 8 Stunden am Stück, sondern das sind sozusagen, die Schlafphasen sind sozusagen Tiefschlaf, REM-Schlaf und verschiedene Stadien, die dazwischen sind. Ich mache das der Einfachheit halber jetzt mal mit den 2 Unterscheidungen, die sich sozusagen aneinander reihen. Und in einem Zyklus durchlaufen wir mehrere dieser Phasen. Also wir durchlaufen in einem Zyklus im Idealfall eine Leichtschlafphase, eine Traumschlafphase, eine Tiefschlafphase und so weiter.
Und wie lang ist denn so ein Zyklus?
Genau, und der Zyklus, der ist ein bisschen unterschiedlich lang bei Kindern als bei Erwachsenen. Die Kinder schlafen deutlich kürzere Zyklen noch. Man sagt so plus minus 50 Minuten bei kleinen Kindern, also bei Neugeborenen. Und die werden dann im Laufe der Zeit länger und die Dreijährigen ungefähr schlafen ähnlich lange Zyklen wie wir Erwachsenen. Also ungefähr plus minus 90 Minuten.
Ah wow, also gar nicht so viel länger eigentlich. Das heißt, mein Erholungsschlaf liegt irgendwie bei 6 bis 9 Zyklen.
Ich habe jetzt nicht so schnell gerechnet, aber ich vertraue dir da einfach mal. Auf jeden Fall wirst du zwischen den Zyklen immer wieder.
Das waren irgendwie 9 bis 12 Stunden.
Ach so, 9 bis 12 Stunden, das ist ein bisschen zu viel. Ich war jetzt gerade nicht so schnell mit Rechnen. Nein, also du hast quasi, dass du schon mehrere Zyklen durchläufst und dass du dazwischen sozusagen kurz aufwachst. Mhm. Aber dein Gehirn wird diesem kurzen Erwachen keine Bedeutung beimessen. Es sei denn, du musst aufs Klo oder du musst dringend was trinken oder irgendwie sowas. Dann erinnerst du dich vielleicht am nächsten Tag dran. Ansonsten ist das, was wir Durchschlafen nennen, eigentlich die Tatsache, dass wir mehrere Schlafzyklen aneinander hängen und dazwischen kurz in so einen Dämmerzustand kommen und direkt wieder einschlafen, weil alles gut ist.
Ist das auch der Grund, warum wir als Eltern, wenn die Kinder öfter mal nachts wach werden, manchmal so Probleme damit haben und manchmal nicht?
Ja.
Weil sie uns mal in die Leichtschlafphase, wo es uns nicht so viel ausmacht, und mal in die Tiefschlafphase reincrashen?
Das kann absolut ein Faktor sein. Also das ist lustig, weil du als Vater sozusagen ja die Frage stellst. Das ist nämlich tatsächlich so, dass man sagt, dass stillende Mütter den Schlafzyklus ihrer Kinder schlafen. Wenn sie, also ganz sicher ist es, wenn sie mit dem Kind am oder im Bett schlafen und nach Bedarf stillen, dann gehen wir davon aus, dass die Schlafzyklen der Mütter sich den Schlafzyklen der Kinder anpassen. Das heißt, die schlafen den gleichen Schlafzyklus.
Knallhart.
Also die Mütter den der Kinder, nicht umgekehrt, sonst wäre es schön. Und das bedeutet, dass die Mütter in der Regel das Gefühl haben, auch oft wach zu werden, bevor das Kind sich so richtig meldet und gleichzeitig sagen, der Mann, der schläft immer daneben und der hört das überhaupt nicht, weil der vielleicht gerade in dem Moment, der schläft nämlich nachgewiesenermaßen, selbst wenn er mit in dem Doppelbett liegt, ja, schläft der die Zyklen, die er immer schläft.
Ja.
Und dementsprechend kann das sein, wenn er gerade im Tiefschlaf ist, dass er gar nicht mitbekommt, wann das Kind sich meldet, aber die Frau eben schon, weil sie genau dann, wenn das Kind gerade im Leichtschlaf ist, eben auch im Leichtschlaf ist, beziehungsweise die Schlafphase gleichzeitig beendet.
Cool.
Den Schlafzyklus, Entschuldigung.
Ich muss sagen, bei uns ist es nochmal ein bisschen anders wie bei den stillenden Müttern, denn meine Frau schläft aus verschiedensten Gründen einfach mit Ohrenstöpseln und wird vom kleinsten Vogelzwitschern ohne Ohrenstöpsel wach. Das heißt, ohne Ohrenstöpsel schlafen ist keine echte Alternative. Das bedeutet aber, dass ich derjenige bin, der seit das mit dem Stillen durch ist, nachts das Kind managt. Und auch ich habe aber das Gefühl, dass wir uns manchmal synchronisieren und manchmal klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, dann ist es der absolute Horror. Deswegen habe ich das vorher gesagt. Denn dann heißt es immer, wenn ich in die Tiefschlafphase gehe oder immer, wenn ich gerade beim Einschlafen bin, kommt da was und das macht einen völlig, völlig fertig.
Ja, das ist so. Genau. Also es ist super schwierig, wenn man aus einem Schlafzyklus gerissen wird. Also auch beim Wecken der Kinder spielt das ja manchmal auch eine Rolle.
Ja.
Genau. Das ist echt anstrengend.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich als Eltern einen Anzeiger, wann ist unser Kind soweit, dass es geweckt werden könnte?
Ja, gibt's ja auch.
Echt?
Genau. Also bei den Kindern ist es so, wenn die im Tiefschlaf sind, sieht man das eigentlich. Also wenn du dein Kind gut beobachtest, dann kannst du schon unterscheiden, grob, ob es eher im Traumschlaf ist zum Beispiel. Also REM-Schlaf erkennt man ja, Repeat Eye Movement, an den sich eventuell bewegenden Augen, ne, oder daran, dass das Kind auch so ein bisschen aktiver ist in seiner in seinen Bewegungen. Und den Tiefschlaf erkennt man daran, dass die Kinder wirklich wie unweckbar schlafen. Die Atmung wird häufig sehr flach. Ja, manchmal werden die auch im Gesicht so ein bisschen blasser. Also man sieht, die wirken wirklich ja, ich kann es schlecht beschreiben. Also man sieht wirklich, die schlafen richtig, richtig tief und man kriegt die auch eigentlich schlecht geweckt. Deshalb, man sagt immer, wenn wecken, ist ideal natürlich. Man trifft den Moment zwischen den Schlafzyklen.
Ja.
Wenn die sowieso mal gerade kurz die Augen aufmachen und gucken, dann direkt, bevor sie wieder in den nächsten Zyklus abtauchen, sozusagen die einmal rauszunehmen, wenn man wecken muss. Ja. Oder wenigstens nicht ganz die Tiefschlafphase erwischen.
Mhm. Verrückt. Ich gehe noch mal einen ganzen Schritt zurück. Wir waren bei den kleinen Kindern, haben bei denen angefangen, ein paar Monate Säuglinge. Wie entwickelt sich's denn weiter?
Es ist so, dass die Kinder immer mehr oder dass der Schlafbedarf insgesamt natürlich langfristig sinkt, wenn wir uns jetzt das Alter angucken der Kinder. Gerade wenn wir, ich habe ja eben gesagt, die Spanne ist riesig von 9 bis 19 Stunden bei einem Neugeborenen. Ja, gerade wenn wir so ein 9-Stunden-Kind haben, sehen wir aber tatsächlich, dass sich das ein bisschen angleicht. Also die Schwankung wird geringer, je älter die Kinder werden. Also der Unterschied zwischen den Kindern wird geringer, dass man das auch verstehen kann. Und so zum Beispiel, wenn wir ein Kind von einem Jahr haben, dann ist die Spanne zum Beispiel zwischen 11,5 und 16,5 Stunden. Das bedeutet, die Spanne ist viel kleiner. Aber wenn ich vorher ein 9-Stunden-Kind hatte, dann schläft das mit einem Jahr, wenn es an der unteren Grenze ist, 11,5 Stunden. Das bedeutet, wenn ich wirklich so einen super wenig Schläfer habe, kann das sein, dass es tatsächlich eher zunimmt im ersten Lebensjahr, der Schlafbedarf. Aber normalerweise ist es so, dass grundsätzlich, sehen wir, wie gesagt, es gleicht sich ein bisschen an. Und dann ist es auch so, dass wir grundsätzlich irgendwann ein bisschen weniger Schlaf brauchen. Und vor allem gibt es ja zwei große Sachen, die so ein bisschen der Grund sind, warum wir schlafen. Das ist einmal der zirkadiane Rhythmus, auf den ich eben schon mal so ein bisschen eingegangen bin, also dieser 24-Stunden-Tagesrhythmus, der uns so ein bisschen einteilt, wann wir müde werden. Und zum anderen der sogenannte homöostatische Zeitgeber. Das bedeutet, das ist eine Art Schlafdruck, der sich aufbaut. Ja, also wenn wir wach sind, sammeln wir Müdigkeit, so könnte man es sich vielleicht vorstellen. Und wenn wir schlafen, bauen wir sie wieder ab.
Ja.
Und das ist bei den Kindern so, dass der sich sehr schnell aufbaut. Und das ist auch der Grund, weshalb die nicht 12 Stunden tagsüber wach bleiben und dann den ganzen Schlaf in die Nacht packen können, weil die Müdigkeit sich zu stark aufbaut sozusagen.
Ich denke, das kennen auch eigentlich alle Eltern, dass Kinder in der einen Sekunde noch relativ fit wirken können und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo man merkt, oh, da werden sie ganz schnell müde oder irgendwelche Tätigkeiten, also wenn meine Tochter draußen spielt zum Beispiel, wird die deutlich schneller müde, als wenn die drinnen Bücher liest. Ich glaube, es ist einfach anstrengender für sie. Und dann wird der Schlafdruck offensichtlich höher und dann braucht man doch mal einen Mittagsschlaf. Mhm. Wir sind gerade in dieser Phase, wo wir nicht mehr jeden Tag einen Mittagsschlaf machen. Mhm. Also bei uns ist gerade auch die akute Veränderung. Mhm. Yeah. Gibt es denn ein Alter, wo man sagt, da verändert sich gravierend was oder geht es eher so schleichend? Es gibt ja so Dinge, bei denen Eltern direkt merken, wenn sich Kinder so in Phasen entwickeln und dann auch feststellen, oh, jetzt ist irgendwas ganz anderes Thema oder so. Oder ist es beim Schlafen so, dass es so sukzessive geht?
Nee, ist genau das Gleiche. Also man sagt immer, es verläuft wellenförmig. Also du hast immer wieder Phasen, wo du das Gefühl hast, oh, da ist ein Riesenschritt nach vorn und auch das Gefühl, oh, jetzt irgendwie gerade hängt's hier so ein bisschen. Manche, also gerade wenn man bei Social Media viel guckt, findet man viel den Begriff Schlafregression. Ich tue mich mit dem Begriff ein bisschen schwer, weil er suggeriert, dass es ein Rückschritt wäre, den die Kinder da machen.
Ja.
Aber häufig ist es einfach eine, ich sage immer, der Schlaf, der spiegelt auch ein bisschen die Entwicklung der Kinder. Also Phasen, wo die Kinder unglaublich viel zu verarbeiten haben, das tun sie ja im Schlaf.
Ja.
Da merken wir auch, dass sie einfach unruhiger schlafen, mehr Begleitung brauchen bei der Entspannung, um in den Schlaf zu kommen. Und das sind eher dann die Phasen, die Eltern als Rückschritt oder als schwierig empfinden, obwohl es ja eigentlich so ist, dass es gerade ein Entwicklungssprung ist, den das Kind macht und der im Grunde ja einen Fortschritt für das Kind bedeutet.
Klar.
Ja. Deshalb finde ich das Wort Regression so ein bisschen schwierig, aber es fühlt sich für Eltern manchmal so an, ja.
Aber du hast recht, das Wort habe ich auch schon öfter gesehen. Social Media tut da sein Übriges.
Genau.
Wenn ihr übrigens bei uns bei Social Media vorbeigucken wollt, dann findet ihr uns natürlich auch bei Insta, bei Facebook. Aber guckt am besten auf unseren Insta-Kanal, da heißen wir Spielspaß-Wutanfall. Ihr könnt uns auch Direct Messages schicken oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an post@spielspaßwutanfall.de. Oder sogar eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp an 01522 64 89 791. Und versprochen, wir antworten auf jede Nachricht und melden uns bei euch zurück. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns vielleicht eure Geschichten mit der Schlafentwicklung schickt. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann schaut mal auf unserem Insta-Kanal, sind immer mal wieder die roten Telefone. Ich habe so ein schönes rotes Telefon auf meinem Schreibtisch und rufe damit auch ganz gern unsere Gäste hinterher nochmal an. Das heißt, wenn ihr eine Folge gehört habt und ihr habt eine Frage, jetzt zum Beispiel an Steffi, dann schreibt mir die, dann kann ich sie gerne einfach anrufen und fragen und ihr kriegt die Antwort natürlich exklusiv bei uns. Lass uns weitermachen. Schlafumgebung ist auch noch so ein Thema. Ich kenne verschiedene Optionen. Am Anfang das Beistellbett, das hauptsächlich als Handyablage dient, weil da liegt das Handy, das Buch und alles, was die Mama sonst noch braucht und das Baby liegt halt im Bett. Das Familienbett gibt es, wo irgendwie alle zusammenschlafen oder dann doch irgendwie das eigene Zimmer. Und was ist eigentlich mit so Sachen wie Federwiege? Gibt es ein richtig und falsch?
Jein, also grundsätzlich finde ich, gibt es sehr wenig, was falsch ist im Sinne von, was ich erziehungstechnisch verurteilen würde.
Okay, das ist schon mal gut.
Gerade im ersten Lebensjahr gibt es natürlich Kriterien der SIDS-Prophylaxe zum Beispiel, die wir so ein bisschen mit berücksichtigen müssen. Es geht um den plötzlichen Kindstod und da gibt es ja inzwischen sehr viele Empfehlungen. Die meisten, zumindest wenn das Kind im eigenen Bett liegt, kennen die meisten auch die gängigen Empfehlungen dazu. Mhm. Ne, das sind so Sachen wie, das Kind soll bitte in Rückenlage liegen, auf einer festen Unterlage, bitte im Schlafsack und nicht unter einer Decke. Mhm. Keine Kissen, keine Sachen, die es sich ins Gesicht ziehen kann. Genau, in einer rauchfreien Umgebung, Überwärmung vermeiden, wenn möglich stillen, weil das der größte Schutzfaktor ist, Schnuller anbieten und genau, wie gesagt, was empfohlen wird, ist das sogenannte Co-Sleeping, also im Elternschlafzimmer oder in der unmittelbaren Nähe der Eltern auf einer eigenen Schlaffläche. Das ist sozusagen die offizielle Empfehlung.
Also doch das Beistellbettchen.
Das Beistellbettchen oder das Gitterbettchen oder eine komplett eigene Schlaffläche. Also kann auch ein großes Bett sein, wenn da ein Rausfallschutz dran ist. Das ist total egal. Aber eine eigene Schlaffläche sozusagen in unmittelbarer Nähe der Eltern. Das ist die offizielle Empfehlung.
Wenn ihr wissen wollt, was ihr genau berücksichtigen müsst, wir machen euch dazu nochmal eine Info auf Insta. Was man denn alles tun sollte, um die Schlafumgebung so zu gestalten, dass der plötzliche Kindstod möglichst unwahrscheinlich ist. Hast du Zahlen dazu, wie oft das noch vorkommt?
Ich habe sie gerade nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass es deutlich gesunken ist. Ja. Genau. Ich habe gerade jetzt tatsächlich die genauen Zahlen nicht im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall, es ist deutlich zurückgegangen und liegt vielleicht auch daran, dass wir besser werden, auch andere Dinge zu diagnostizieren oder. Aber das ist tatsächlich nicht mein Fachbereich. Ich kann da nur wiedergeben, was quasi die offiziellen Empfehlungen sind. Und was im Moment für viele Eltern ein großes Fragezeichen ist, was ich oft mitbekomme in dem Zusammenhang, ist, was passiert denn, wenn jetzt mein Kind aber nicht im eigenen Bett liegt? Ja, sondern es möchte bei mir mit ins Bett und dann haben wir einfach eine Gruppe. Also wir haben eine Gruppe Eltern, die von vornherein sagt, nee, das Kind schläft bei uns im Bett und die auch das Elternbett entsprechend gestalten. Ja. Die sogenannten Bedsharing-Eltern, die geplantes Bedsharing machen.
Ja.
Und die haben in der Regel auch eine relativ sichere Schlafumgebung für die Kinder in diesem Bett geschaffen. Mhm. Während wir dann noch eine Gruppe haben, der sogenannten, die ist relativ groß, sogenannten reaktiven Co-Sleeper. Das heißt, die haben eigentlich geplant, dass das Kind auf einer eigenen Matratze liegt. Aber entweder das Kind protestiert so, dass es von Anfang an mit im Elternbett schläft oder es wandert im Laufe der Nacht ins Elternbett. Und das Elternbett ist aber eigentlich nicht gesichert dafür. Ja, das heißt, die basteln sich das zurecht, weil eigentlich soll das Kind ja wieder in das andere Bett zurückgelegt werden. Und das Bett ist eigentlich nicht dafür eingerichtet oder das Ganze ist nicht bis zu Ende gedacht. Und gerade für die Eltern ist es so, dass 1001 Kindernacht da eine Empfehlung extra nochmal rausgegeben hat und gesagt hat, wenn wir uns die Studienlage angucken zu der SIDS-Prophylaxe, also zu den Empfehlungen zum plötzlichen Kindstod, dann wird nach wie vor in den Studien nicht unterschieden zwischen einem sicheren Bedsharing und einem unsicheren Bedsharing. Ja. Aber Herbert Reinspolzer hat da sehr schön die letzte Studie zum Beispiel nochmal in einem Blogartikel so ein bisschen auf wirklich gut verständlich auseinandergenommen und auch nochmal gesagt, es ist schon so, wenn wir ein paar Faktoren rausrechnen, dass es schon so ist, dass es auch eine Möglichkeit gibt, mit dem Kind auf einer Schlaffläche sicher zu schlafen, ja, zumindest unter Einhaltung eben einiger Kriterien. Dazu gehört, dass die Person, die neben dem Kind schläft, im Idealfall stillt, weil sie dann eben diese synchronisierten Schlafphasen hat, worüber wir schon mal gesprochen haben.
Und alles mitkriegt.
Und alles mitbekommt, ja. Und weil Stillen der größte Schutzfaktor ist nach wie vor, den wir jetzt aus den Studien raushören können, dann, dass eben das Bett, auf dem geschlafen wird, eine feste Unterlage ist. Also es ist kein Wasserbett, ist auf dem die Eltern schlafen, wo das Kind mit reingenommen ist, oder ein Sofa. Ja, das Kind ist so unruhig, dann lege ich mich mit dem eben aufs Sofa.
Ja.
Also dass es kein nicht so ein Notlösungsding ist, sondern eine vernünftige Schlaffläche.
Ja.
Ja? Dann, dass die Eltern nicht rauchen, und hier entscheidet sich auch, dass es um beide Eltern gibt. Wenn der Vater mit im Bett schläft, dann betrifft den das sozusagen auch.
Also, ja, also nicht nur wie in der Schwangerschaft, die Mutter sollte aufhören.
Genau.
Das ist übrigens ultra wichtig, bitte, wenn ihr schwanger seid, lasst die Kippen weg. Sondern auch, was den Vater angeht im Elternbett.
Die Empfehlung ist so, wenn ein Elternteil raucht und gemeinsam mit dem Kind im Zimmer schläft, dann soll das Kind bitte auf einer eigenen Schlaffläche schlafen. So ist die offizielle Empfehlung dazu. Dann eben die Dinge, die wir schon kennen, kein Alkohol, Drogen oder sonstigen Konsum bitte bei den Eltern, damit sie eben im vollen Bewusstseinszustand sind. Ein Rausfallschutz am Bett, besser eben, gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind, nicht zwischen den Eltern, sondern neben der stillenden Mutter. Genügend Platz ist ein ganz großer Faktor. Gerade wenn Eltern tatsächlich übergewichtig sind, wird empfohlen, dass zum Beispiel entweder größere Schlafflächen geschaffen werden oder nur ein Elternteil mit dem Kind im Bett schläft.
Ja.
Geschwister oder Haustiere bitte nicht mit auf die Schlaffläche des Babys.
Ne, okay.
Gerade wenn das zweite Kind kommt, ist das oft die Frage, die die Eltern haben. Ja, das Große schläft noch in der Mittelritze, wo kann denn jetzt das Baby hin? Dass man da wirklich achtet, dass man da irgendwie Platz schafft, dass es eben nicht auf der gleichen Schlaffläche mit einem Geschwisterkind schläft.
Aber wie reagiert man dann da? Also dann Elternteil, Kind oder wie von der Reihenfolge?
Ihr dürft das machen, wie ihr wollt. Die einzige Empfehlung ist, naja, also es gibt super viele Lösungen. Man kann entweder, wenn noch viel Zeit ist, dem älteren Kind ein Bett auf der Seite vom Papa zum Beispiel anbieten, wenn man jetzt Familienbett plant oder plant weiterhin mit allen zusammen in einem Zimmer zu schlafen. Man kann auch immer hingehen, die Schlaffläche vergrößern. Die allgemeine Empfehlung sagt ja sowieso, im Idealfall für gute Schlafqualität von Eltern, eine Schlaffläche pro Person.
Wie groß ist
auch
so eine Schlaffläche?
Pro Baby. Ja, ich und Zahlen. Ich normale Matratzengröße für Erwachsene auf jeden
Meter,
Fall.
Also oder ich glaub, 80, 90 Zentimeter, ist, irgendwie sowas.
Ich bin gerade am Überlegen, wie breit meine Matratze ist.
Ich glaube, es sind, also die normalen Ehebettmatratzen sind 90er.
Ja. Ja. Genau. Für Kinder reicht auch ein bisschen weniger. Das heißt, im Grunde hast du alle möglichen Möglichkeiten, ob du Betten außen dran stellst, die du später irgendwann wieder wegstellst, wenn die Kinder größer sind, oder ob ein Elternteil mit dem älteren Kind in ein Kinderzimmer wandert oder in ein anderes Zimmer wandert und Mama und Baby teilen sich vorübergehend das Doppelbett, was dann irgendwie gesichert wird.
Was gibt's noch zu beachten?
Frühgeborene, da gibt's, oder bei Kindern mit sehr niedrigem Geburtsgewicht, da wird empfohlen, dass die auf einer eigenen Schlaffläche schlafen, also dass die eben nicht mit ins Bedsharing genommen werden. Zwillinge dürfen sich einen Schlafplatz teilen, also mit dem anderen Zwilling. Und die Kinder sollen nicht lange allein unbeaufsichtigt im Elternbett liegen, weil häufig da eben doch Decken oder Kissen oder sonst was mit drin liegen, sie sich vielleicht doch mal drehen und da in irgendwelche blöden Positionen kommen.
Klar.
Dass man da wirklich guckt, dass da nichts passieren kann. Heutzutage haben ja auch viele die Videokameras und gucken sowieso, wie die Kinder, wo die liegen.
Ja, aber das hilft nicht unbedingt. Also
ja, nee, es geht darum, wenn du das Kind ins Bett gebracht hast und dann noch eine Stunde runtergehst sozusagen, dass du dann eben im Blick hast, was mit deinem Kind passiert, bis du selber schlafen gehst. Genau.
Ja, aber das hilft ja nicht, wenn das Kind dann 4 Stunden alleine ist und du da ab und zu mal drauf guckst. Da kann ja trotzdem theoretisch was sein zwischen denen.
Sicherer ist auf jeden Fall immer direkt zu gucken, und die Kinder profitieren auch davon, wenn eben Personen mit im Raum mit ihnen schlafen. Deshalb, daher kommt ja auch die Empfehlung, genau.
Wie ist es mit dem eigenen Zimmer?
Ja, da darfst du auch drin schlafen.
Ich oder das Kind?
Sowohl als auch, wie immer ihr das möchtet. Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Lösungen, die Familien da angehen. Aufgrund der Empfehlungen, also jetzt rein, was die Empfehlungen zum plötzlichen Kindstod angehen, heißt es immer, die Empfehlungen gehen ja bis zum ersten Geburtstag, beziehungsweise die Fallzahlen sinken deutlich nach 6 Monaten schon ab. Aber die Empfehlungen gehen eben bis zum ersten Geburtstag, und danach kannst du, blöd gesagt, machen, was du willst. Ja, da könnt ihr zwei Betten in das eine Zimmer, ein Bett in das andere Zimmer, oder jeder in einem eigenen Raum oder alle zusammen in einem Raum oder wie auch immer ihr möchtet. Da seid ihr komplett frei. Und da gehen die Wünsche von Familien unglaublich stark auseinander.
Oh, also, ja, das habe ich auch schon festgestellt.
Ja.
Es gibt die, die total die Verfechter von wir schlafen alle zusammen auf einer Fläche sind.
Ja.
Es gibt die, die das überhaupt nicht mögen. Dazu gehöre ich. Also bei uns ist es irgendwie relativ schnell klar gewesen, dass unser Kind auch im eigenen Bett schlafen möchte.
Mhm.
So, die hat sich dann im Elternbett auch nicht mehr beruhigt, sondern war dann da wuselig und nölig. Sobald man sie abgelegt hat, hat sich das relativ schnell gegeben und das war erledigt.
Mhm. Wie alt war sie da?
Boah, bin so schlecht mit Zahlen. Keine Ahnung.
Noch jemand. Sehr gut.
Nee, ich habe ja deswegen Theologie studiert und bin Pfarrer geworden, weil ich mit Zahlen nicht umgehen kann. Nein. Am Ende war es aber so, dass wir gemerkt haben, also das mit dem eigenen Zimmer und dem eigenen Bett funktioniert bei ihr super. Und es hat auch überhaupt nichts mehr gebracht, sie ins große Bett zu holen und irgendwie dann zu kuscheln, wenn nachts mal was war. Sondern das half nur, hinzugehen, dann bei ihr zu sein, sie da durch was auch immer zu begleiten und sie dann wieder dorthin zu legen. Also die Nacht bei uns zu Ende, das ging nicht.
Ja, also ist tatsächlich eher seltener, ja, was du beschreibst. Tatsächlich höre ich häufig eher die umgekehrten Sachen, ne? Dass die Kinder entweder rüberwandern oder einfach grundsätzlich gerne bei den Eltern weiterschlafen möchten. Und dass es eher die Eltern sind, die sich dann damit schwer tun und sagen, na, ich hätte aber eigentlich gerne wieder ein bisschen Privatsphäre und möchte das nicht so gerne oder genau. Und häufig ist es so, gerade wenn Kinder sehr unruhig schlafen, viel Albträume haben und sowas, das wir auch oft beobachten, wenn die wissen, ich darf in der Nähe der Eltern schlafen, dass das sich tatsächlich verbessert. Also auch das gibt es. Ne? Aber ja, das, deshalb sage ich immer, es ist so ein bisschen, jeder darf machen, was er möchte, weil es einfach unglaublich viel verschiedene Familien gibt. Ja, die Kinder sind unterschiedlich, die Eltern sind unterschiedlich, die Wünsche sind unterschiedlich. Auch das, was Eltern gerne oder angenehm finden in der Begleitung ihrer Kinder, ist ja auch unterschiedlich. Mhm. Also wenn du jetzt gerade sagst, wenn sie dann wach wird, dann gehe ich rüber und beruhige sie. Es gibt auch Eltern, die sagen, nee, also ich möchte wirklich unter keinen Umständen nachts aus meinem Bett aufstehen. Ich bleibe wirklich einfach gerne liegen. Und dann stelle ich lieber ein Bett für das Kind hier ins Schlafzimmer, dann kann ich das nämlich liegend erledigen. Das gibt's ja auch. Also es ist ja einfach unterschiedlich, was Eltern sich wünschen. Ne?
Das Gegenteil von diesen eigenen Bettverfechtern wären dann Menschen, die gerne im Familienbett schlafen, oder?
Ja, kann man so sagen.
Und wie organisiere ich das richtig? Darin habe ich jetzt so gar keine Erfahrung.
Ja, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen beim Thema Bedsharing.
Ja.
Im Grunde geht es darum, dass wir einen Schlafort schaffen, an dem jeder
gut schlafen kann.
Genau.
Und was ist dafür wichtig? Neben dem Platz.
Neben dem Platz, genau. Also es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die zur sogenannten Schlafhygiene gehören, die grundsätzlich wichtig sind, egal wo wir schlafen. Zum Beispiel der Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit, der wirkt sich positiv abends aufs Einschlafen aus. Die Raumtemperatur, wenn die kühl ist, ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus. Und dann brauchen wir irgendeinen Weg, der uns in die Entspannung hilft. Mhm. Der ist bei Kindern und Erwachsenen sehr unterschiedlich häufig. Da kann ich gleich noch mal was zu erzählen.
Ja, gerne.
Und dann gibt es die zwei Kriterien Ruhe und Platz.
Mhm.
Und die sind laut einer Studie nur wichtig für westlich kultivierte Erwachsene, für alle anderen nicht. Das ist ganz, ganz interessant.
Aha.
Und dementsprechend ist es für die Kinder auch nicht so so ein großer Faktor, sondern eher für die Eltern. Bei den Kindern ist es häufig so, gerade was die Platzsache angeht, dass die Kinder häufig eher den Körperkontakt der Eltern suchen, um sich zu beruhigen oder noch ein bisschen zu kuscheln. Und dass oft das eher so ist, dass eben so ein bisschen in Konkurrenz damit steht, dass die Eltern eigentlich den Platz brauchen, die Kinder aber gerne am liebsten ganz nah an den Eltern dran schlafen wollen und dass das so eine der größten Herausforderungen ist, die man beim Familienbett auch hat. Ja, dass man da einfach irgendein Schlafsetting schaffen muss, wo beides möglich ist.
Okay. Jetzt stelle ich mir das schwierig vor mit drei Kindern auf einer Matratze, die 5x90 ist, zwei Eltern. Wo passt sowas hin? Wie organisiert man das?
Da bräuchte man schon ein sehr großes Schlafzimmer, ja. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Schlafmöglichkeiten.
Und zwar?
Du kannst ja auch hingehen und…
In Hängematten.
Genau, da könnte man übereinander schlafen. Ne?
Oh, wow.
Etagenbetten.
Ich habe es mal im Wald ausprobiert, war nicht wahnsinnig schön.
Genau. Also es gibt ja ganz viele andere Schlafmöglichkeiten, die man vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm hat. Das eine ist, dass natürlich man auch hingehen kann und sagen kann, ein Elternteil plus ein Kind wandert in ein anderes Zimmer vorübergehend, ja. Oder auch Geschwister teilen sich ein Bett. Das sogenannte Geschwisterbett. Da können.
Habe ich tatsächlich im Freundeskreis.
Ja? Ja. Siehst du. Da können dann die Kinder eben die Nähe bekommen, die sie gerne hätten. Mhm. Ja. Und die Eltern haben trotzdem ihren Platz und ihre Ruhe in dem anderen Zimmer. Das kann für viele Familien auch eine super Lösung sein. Ne? Ja. Also sobald das jüngste Kind ein Jahr alt ist, kann man sowas zum Beispiel auch ausprobieren.
Ja. Ja. Also da, wo ich das schon so gehört habe, die kuscheln tatsächlich auch immer nachts. Mhm. Und dann bringt die Kleine die Große in den Kindergarten.
Ja, das wäre natürlich super. Ja.
Ja, also das tun die tatsächlich. Die Kleine geht in die Krippe und gibt aber, weil die Krippe oben ist und unten der Eingang, logischerweise, gibt die Kleine immer die Große in ihrer Kita-Gruppe ab und geht dann die Krippe.
Ja, genau.
Schon sehr süß. Ja, also das ist was, was ich so auch noch nie auf dem Schirm hatte. Aber gut, ich habe auch bislang nur eine Tochter. Insofern waren wir noch nicht in der Situation.
Ja.
Meine ganz blöde Frage, gibt's eigentlich auch zu viel Schlaf? Kann ich zu viel schlafen als Kind oder vielleicht sogar auch als Erwachsener?
Schwierig.
Okay.
Weil wenn du ausgeschlafen bist, wirst du wach. Schade. Dementsprechend ist es schwierig. Was manchmal vorkommt, ist tatsächlich, dass wir zu viel Zeit im Bett verbringen.
Ja.
Und dadurch.
Also bei mir nicht mehr, aber ja.
Und dadurch der Schlaf qualitativ nicht mehr so gut ist. Ja, also dass wir viel wach liegen im Bett, entweder vor dem Einschlafen oder auch, dass sich nachts Wachphasen entwickeln. Das haben wir dann zum Beispiel, wenn der Schlafbedarf falsch eingeschätzt wird, entweder von Kindern oder auch von uns selber, ja. Also wenn wir das Gefühl haben, irgendwie, wir müssten jetzt mal ganz lange schlafen und dann stellen wir fest, dass wir nachts eben ständig wach liegen. Das kommt vor, aber wie gesagt, das ist eher ein Problem der zu langen Bettzeit, also dass wir zu viel Zeit im Bett verbringen als
Stehst du zu Medien im Bett? Laptop, iPad, 27 Handys?
Ungünstig. Ja, hat einfach auch damit zu tun, dass ja zum Beispiel abends die Melatoninausschüttung durch die Dunkelheit angeregt wird. Ja, und wenn wir dann auch mal aufs Handy gucken, dann wird die Melatoninausschüttung gehemmt und das erschwert das Einschlafen.
Ja, voll.
Und dann hat das auch noch so einen psychischen Faktor. Ja, wenn wir ständig, zum Beispiel auch gerade beim Handy, wenn ständig noch Nachrichten kommen und dies und das, dann ist es auch noch mal schwieriger, den Kopf auszuschalten.
Ja, das kenne ich. Meine Redaktion hier, die schicken mir relativ regelmäßig spät abends noch irgendwelche Infos. Und dann, ist der Schlaf dahin. Ich bin tatsächlich das schlechteste Beispiel, was es angeht. Meine Frau und ich haben beide unsere Handys dabei und ich gehe notfalls auch nachts ans Handy. Mhm. Gut, als Pfarrer gibt es Situationen, da kann es auch sein, dass man mal nachts angerufen wird. Passiert selten, aber wenn, dann ist es meistens was wirklich Wichtiges. Also wir hatten zum Beispiel mal Feueralarm im Kindergarten, für den ich zuständig bin. Und da bin ich auch dann direkt losgefahren. Mhm. Aber meine Frau braucht zum Einschlafen immer noch irgendein Video. Mhm. Und meistens guckt sie dann die ersten 20 Sekunden, schläft dann ein und ich muss es dann natürlich fertig gucken und dann erst das Laptop wegtun.
Muss, genau.
Ich kann ja mit dem Video nicht einschlafen, vor allem nicht, wenn ich einen Laptop gleichzeitig halten muss. Ja. Geht nicht.
Ja.
Vielleicht brauchen wir da mal ein anderes System. Aber tatsächlich habe ich auch schon öfter nachgedacht, wie man das verbessern kann und wahrscheinlich wäre es am besten alles raus. Ja. Mit Kindern aber auf keinen Fall, oder?
Ja, was heißt auf keinen Fall, ne? Also es gibt auch Kinder, die werden, die schlafen abends vorm Tablet ein. Also es funktioniert schon, aber es ist vielleicht nicht die günstigste Variante.
Okay.
Also wir brauchen halt einen Weg, um in die Entspannung zu kommen, um einzuschlafen. Und natürlich kann das auch ein Laptop oder sonst irgendwas sein. Es ist nur rein jetzt von, es ist einfach nicht günstig gewählt vielleicht, Aber es kann auch funktionieren.
Ich denke mal, wir können da vielleicht auch nochmal verweisen auf die liebe Viola, die eine Folge mit uns gemacht, findet ihr in unserem Feed zum Thema Medien und Kinder. Und da haben wir sehr lange darüber gesprochen, ab wann macht es denn eigentlich Sinn, dass Kinder mit iPad und Co. in Berührung kommen? Und es ist später, als man denkt.
Ja.
Insofern vielleicht.
Ja, ich sage immer, wenn ihr das gerne möchtet, dass eure Kinder abends eine Runde irgendeine Folge XYZ gucken, was weiß ich, für eine
XY
Sendung.
XY ungelöst.
Genau,
super,
nein.
Zum Einschlafen.
Das war jetzt das Füllwort für beliebige Sendung. Ja. Sandmännchen. Wenn ihr möchtet, dass eure Kinder abends das Sandmännchen gucken.
Oder eine Folge XY.
Genau. Dann macht es vielleicht Sinn, das an den Anfang vom Abendritual zu packen zum Beispiel. Ja? Und dann einfach das Zähneputzen, das Fertigmachen, den ganzen Kram hinterher. Dann habt ihr da natürlich noch mal ein bisschen Abstand zur zum Einschlafmoment. Aber auch da finde ich immer, wer schläft, hat recht.
Ja, voll. So. Ja. Mhm. Würde ich auch, so mitgehen. Bei uns sind es eher Bücher, die zum Einschlafritual gehören. Und da gibt es so ein paar, die sind wirklich ganz schlimm, weil die sogar mich so müde machen, dass ich dauerhaft einfach am Gähnen bin. Es gibt nichts, was mich mehr kaputt macht wie der kleine Dachs. Ich weiß nicht, ob du das Buch
Nein,
kennst.
Den kenn ich.
Und der kleine Dachs, der sich dagegen weigert zu schlafen. Also wenn dieses Buch vorgelesen werden muss, die erste Seite ist noch nicht vorbei, da fängt der Papa schon so an zu gähnen. Ich habe am Ende Tränen in den Augen vor lauter Gähnen, das glaubst du nicht. Es triggert mich so unglaublich. Und danach könnte ich mich direkt ins Bett legen und mitschlafen.
Ja, perfekt.
Egal wie spät.
Glaube ich.
Ich habe schon, genau. Hab schon überlegt, ob ich es meiner Frau mal vorlese, anstatt der Videos, aber machen wir natürlich nicht.
Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich Dinge wie Buchlesen oder solche Abendrituale gerade Kindern, die jetzt älter als ein Jahr sind, sehr enorm helfen können, als wiederkehrender Ablauf auch in die Entspannung und in den Schlaf zu kommen.
Ja, ne? Klar. Ja. Ja, wiederkehrende Rituale sind ja eh wichtig. Also als Kirchenmensch weiß man, dass Rituale Menschen helfen können in verschiedenen Situationen, und Schlafen gehört einfach auch dazu. Ja, also genau. Das Nachtgebet, uraltes Ritual, erfüllt den gleichen Zweck am Ende, dass man beruhigt schläft.
Ja, genau.
Voll spannend. Sag mal, hast du eigentlich Flifla-Flops vorbereitet?
Ja,
dann würde ich sagen, natürlich. Gehen wir jetzt in unsere Lieblingsrubrik rüber.
Alles klar.
Flifla-Flops.
Dein erster Flop.
Flop Nummer 1 ist Schlaftrainings mit Kindern machen.
Was
Schlaftraining,
ist das?
Genau. Unter Schlaftraining, die sind sehr bekannt geworden durch das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen oder auch die Färber-Methode nennt man es manchmal. Mhm. Das bedeutet, dass die Kinder ins Bett gelegt werden und dann gesagt wird, schlaf bitte alleine ein und ich komme in XY Minuten nochmal nach dir gucken. Also nach 5 Minuten, dann geht man raus, ob das Kind schreit oder nicht, und wartet draußen. Nach den 5 Minuten geht man wieder rein und sagt, so, und jetzt komme ich in so und so 4 Minuten wieder nach dir gucken, dann stellt man sich wieder draußen vor die Tür und irgendwann soll das dazu führen, dass das Kind eben alleine einschläft und eben nicht mehr der Elternteil in den Schlaf begleiten muss
oder
auch nachts nicht mehr
aufgibt. So.
Das ist der Punkt, genau das, nämlich Schlaftrainings führen dazu, dass das Kind sich nicht mehr meldet. Die führen nicht dazu, dass ein Kind besser einschläft oder besser durchschläft. Die führen schlicht und ergreifend dazu, dass die Kinder sich nicht mehr melden. Mhm. Es geht ja also eher ums Grundvertrauen, was ich da aufs Spiel setze dem Kind gegenüber, als darum, dass ich dem Kind beibringe, vertrauensvoll einzuschlafen.
Ja. Ja. Das heißt, das ist eigentlich was Vertrauen zwischen Eltern und Kind und auch so eine Art Ur- oder Gottvertrauen vielleicht sogar kaputt macht.
Ja.
Brutal.
Kurz
sollte
gesagt,
man
ja.
Vielleicht auf gar keinen Fall machen, bitte.
Genau, also das ist deshalb auch die Nummer 1 bei mir geworden. Genau,
super
das
Flop.
Ist, genau, das ist das, wo ich auch immer sage, manche Dinge, nicht mit mir. So, ja. Ne? Also wenn Eltern zu mir in die Beratung kommen und sagen, ja, jetzt sag mir doch mal, wie ich dem Kind das beibringe. Ich möchte so ein Training machen, sage ich immer, nein, Trainings gibt es bei mir nicht. Da.
So was machen wir nicht.
Genau.
Sehr gut. Dein zweiter Flop.
Der zweite Flop wäre, den Bett als Strafort nutzen. Also sowas wie, wenn du jetzt nicht lieb bist, dann stecke ich dich ins Bett.
Okay.
Weil auch das dazu führt, dass die Kinder das Bett mit seinen sehr negativ abspeichern und mit negativen Gefühlen verbinden und nicht als, das ist der Ort, wo ich entspannen kann, das ist der Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann und so weiter, sondern eben, ja.
Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendeinen Strafort brauchen.
Im Idealfall nein, genau. Genau.
Ja, aber
das ist was im Familienalltag häufig vorkommt.
Ja,
ne?
Ja,
also was ich in Beratungen auch oft erlebe und dementsprechend
kenne ich auch aus meiner
Kindheit.
Gebe ich
das mal
auch
so explizit weiter.
Wenn ich dann regelmäßig als kleiner ADHS-Hase ausgerastet bin, dann war natürlich auch immer, wenn du jetzt noch so weitermachst, fliegst du ins Bett.
Mhm, genau, halt genau.
Klar, was Sache ist.
Ja, genau. Deshalb ist das auch bei vielen noch so drin. Man übernimmt ja auch viele Dinge einfach intuitiv. Ja. Ne?
Okay, dein dritter Flop.
Die Qualität von Eltern an der Schlafmenge von Kindern bewerten. War jetzt lang? Soll ich es nochmal auseinandernehmen?
Ja, ich überlege gerade. Also,
dass wir Eltern dafür schämen, wenn die Kinder nicht so und so viele Stunden schlafen oder wenn die keinen Mittagsschlaf mehr machen oder wenn die, gerade wenn wir jetzt bei Neugeborenen so große Differenzen im Schlafbedarf haben und die Nachbarin sagt, also meine Tochter schläft aber immer XY super viel Stunden, 19 Stunden. Genau. Und jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich es nämlich nicht schaffe, dass mein Kind 19 Stunden schläft, weil mein Kind ist nämlich ein wenig Schläfer und schläft nur, was weiß ich, 10 Stunden, 11 Stunden. Und ich bin nicht nur müde und frustriert über die Tatsache, sondern fühle mich auch noch als schlechter Elternteil, weil eben das, weil das an meine Qualität als Mutter oder Vater eben angreift. Ja.
Voll. Also ich kann euch dazu die Folge Stop Mom Shaming empfehlen, die wir mit Katharina Pommer gemacht haben. Die ist Psychologin und hat sich mit dem Thema Mom oder Elternshaming sehr intensiv auseinandergesetzt. Und es ist echt krass, was sich da so auch in der Gesellschaft durchsetzt. Ja. Insofern, wir haben das schon mal auseinandergenommen. Das ist nicht nur beim Thema Schlafen, aber natürlich muss ich sagen, als jetzt schon ein paar Tage Papa, das hat sich halt in den letzten 2,5 Jahren gefühlt 56 Mal geändert, wie viel das Kind schläft. Ja. Und teilweise richtig heftig. Also so, wir waren bei einem normalen Schlafrhythmus, der irgendwie auf 10 Stunden ging, dann ging es mal runter auf 7 Stunden und dann ging es aber wieder hoch auf 9,5. Und es war überhaupt nicht irgendwie klar, woran liegt es gerade. Ja. Gut, dein nächster Flop.
Die Schlafsituation nach den Wünschen anderer gestalten. Also, ich drehe es mal einmal um.
Ja?
Ich möchte Mut machen, gut in euch reinzuhören, was ist eine Schlafsituation, die für euch als Familie passt und nicht für Oma Erna?
Ja. Ja. Ja, Oma Erna hat oft viel tolle Tipps.
Es sei denn, die übernachtet regelmäßig bei euch, dann hat sie vielleicht mit Sprache recht. Okay. Aber ansonsten, genau.
Ja, aber was du ansprichst, ist auch ein typisches Konfliktfeld natürlich, weil andere Generationen andere Ideen hatten, was sie denn genau jetzt in der Erziehung machen wollen. So, auch beim Thema Schlafen. Einen haben wir noch, oder?
Genau. Die Angst davor, den Kindern falsche Gewohnheiten anzutrainieren.
Wo kommt das her?
Tja, woher das kommt? Also es ist auf jeden Fall so, dass ich das in den Beratungen als Hauptpunkt erlebe, mit dem Eltern klein, also wirklich super klein angekrochen kommen. Ja, das tut mir leid, ich glaube, wir haben das dem Kind auch angewöhnt. Das,
was haben Sie denn den Kindern angewöhnt? Oder was denken Sie, was Sie den Kindern angewöhnt haben?
In der Regel geht es um Einschlafsituationen, zum Beispiel Einschlafstillen, Einschlaftragen, Schieben im Kinderwagen, Autofahren, Tragen, also irgendwelche Wege, die in den Schlaf führen und von denen die Eltern irgendwann wieder weg möchten. Und jetzt sagen sie, das tut mir leid, ich habe dem Kind das auch angewöhnt. Und da möchte ich einfach mal ganz klar sagen, Gewohnheiten sind immer Freunde, keine Feinde. Gerade rund ums Thema Schlaf ist es immer so, dass wir Gewohnheiten so wählen, dass sie uns helfen und dass sie den Kindern helfen. Und dann haben die ihre Berechtigung, denn die haben uns in der Regel einige Wochen, Monate oder sogar Jahre begleitet, in denen die sehr gute Helfer waren und in denen die uns sehr gut über diese Zeit geholfen haben. Und sie haben mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass der Schlaf kein Kampfthema wurde, sondern dass das vielleicht auch Schlaf und Entspannung mehr verknüpft wurden.
Ja.
Und wenn ich irgendwann sage, ich möchte aber nicht mehr jeden Abend 3 Runden um den Block schieben oder ich möchte nicht mehr das Kind abends eine Stunde durch die Bude tragen oder.
Schönste, was ich gehört habe, im Auto rumfahren.
Ja, genau. Ja, also das Heftigste, was ich tatsächlich einmal gehört habe, was mich am meisten erstaunt war, tatsächlich einmal ein Kind, was schon relativ alt war für die Technik, nämlich älter als 2, wenn ich mich richtig erinnere, und was zum Einschlafen abends im Kinderwagen geschoben wurde, was jetzt nicht so dramatisch ist, aber auch nachts von den Eltern, wenn es wach wurde, mehrmals die Nacht in den Kinderwagen gesetzt und um den Block geschoben wurde. Und das ist tatsächlich, wenn man das mehr als 2 Jahre macht, natürlich was enorm belastend ist.
Ja. So. Das Schönste, was ich bisher gehört habe, war die Einschlafmilch bis zum 6. Lebensjahr.
Ja. da kann man sich jetzt so ein bisschen streiten. Genau, es gibt, also kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ist es Milch aus der Flasche gewesen oder wird das Kind gestillt?
Nee, ist Flaschenmilch. Aber
Flaschenmilch, gut, ja. Genau. Ja, tatsächlich gehen die Empfehlungen da ein bisschen auseinander. Deshalb ist das schon was man eventuell unterscheiden kann in dem Moment, weil das dann karies-technisch natürlich auch eine Rolle spielt.
Ja, ja,
ne?
Ich weiß.
Gerade wenn das nach dem Zähneputzen eben gegeben wird.
Ja,
also das sind Sachen, die grundsätzlich eigentlich nicht schlimm sind, finde ich, wenn das für die Familie soweit passt. Also Kariesrisiko in dem Fall der Flasche kann man natürlich jetzt nochmal drüber streiten. Aber dann ein Problem werden, wenn sie für die Familie eine Belastung darstellen. Ja.
Okay.
Und das ist dann auch erst der Moment, wo man hingeht und sagt, jetzt passt das nicht mehr.
Mhm.
Und jetzt gucken wir mal, wie alt ist euer Kind? Was haben wir denn für Möglichkeiten an Alternativen? Und dann geht man hin und sucht eben nach Alternativen, die gut passen für die Familie.
Okay.
Ja, also im Grunde möchte ich Mut machen, dass man eben sagt, es ist völlig in Ordnung, Gewohnheiten helfen uns beim Einschlafen und sie dürfen immer zu der Zeit passen, in der sie uns gerade helfen. Und wenn ihr sie verändern wollt, dann erst zu dem Zeitpunkt, wo sie euch stören.
Das war ein schöner Schlusssatz zu unseren Flifla-Flops. Vielen Dank. Ich würde jetzt, wo wir einiges abgearbeitet haben, nochmal drauf eingehen, was es denn so an typischen Problemfeldern gibt. Denn ich denke, zu dir in die Beratung kommen oft Eltern, die sagen, oh, mein Kind schläft nicht oder wir kommen mit dem Schlafrhythmus oder so, ist gar nicht klar. Was sind denn so klassische Probleme beim Schlafen von Kindern?
Ja, klassische Probleme sind zum Beispiel, braucht sehr lange zum Einschlafen.
Mhm.
Also entweder abends braucht sehr lange zum Einschlafen oder auch schafft es am Tag nicht in den Schlaf zu kommen oder schläft nicht durch, kommen auch viele Eltern mit, wobei da eben es auch viel darum geht, gerade bei den kleinen Kindern das Verständnis dafür zu schärfen, dass wir alle nicht durchschlafen und dass es eher darum geht, eine gute Möglichkeit zu finden, dass das Kind schnell und einfach wieder einschlafen kann und man selber vor allem auch.
Ja, und in dem Fall machst du wahrscheinlich Elternbildung hauptsächlich, oder?
Das tue ich ja immer.
Okay.
Genau, es geht immer an.
Du legst nicht ans Kind Hand an, weil das ist, glaube ich, was viele erwarten. Ich gehe jetzt zu einer Schlaftraining, Schlafberatung, Schlaf irgendwas. Und da kommt jemand und bringt meinem Kind das Schlafen bei. Also
genau, das ist super, dass du das nochmal so klar sagst. Und genau darum geht es nämlich nicht.
Ja.
Also es geht darum, dass wir uns angucken, welche Schrauben gibt es. Und wir finden in der Regel auch welche, die zumindest dazu führen, dass die Schlafqualität für alle Beteiligten besser wird.
Mhm.
Aber die Schraube ist nicht immer, sogar ziemlich selten das Kind.
Ja.
Es gehören ja immer ganz viele Faktoren dazu. Es gehört eine Umgebung dazu, es gehört ein Mindset dazu, es gehören Eltern dazu, es gehört, es sind einfach viele Faktoren, an denen ich drehen kann, ohne zu sagen, so und das Kind muss jetzt anders schlafen.
Ja.
Ja. Also wenn ich an den Schrauben drehe, dann schläft das Kind vielleicht anders. Vielleicht aber auch nicht,
ja.
Aber es geht nicht darum, dass ich das Kind trainieren muss, so zu schlafen, wie ein Erwachsener zu schlafen, obwohl es halt eigentlich ein Kind ist.
Und wir haben das gerade eben ja schon mal angesprochen, dass solche Trainings ein bisschen schwierig sind, also gerade vertrauenstechnisch, weil Kinder dann eigentlich die Erfahrung machen, ich werde im Stich gelassen, ich werde allein gelassen, oder?
Die meisten arbeiten genau damit, ja, genau.
Ja.
Also, dass sie im Endeffekt auf die Angst der Kinder setzen, genau.
Ich sehe das jetzt gerade so ein bisschen aus meiner Perspektive als Pfarrer. Und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, was wir unseren Kindern als Eltern mitgeben müssen, als ein großes Grundvertrauen und so einen starken Vertrauen in das Gute und ins Leben. Und ich habe das Gefühl, dass da das Schlafen auch dazugehört.
Spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle und hier bewegen wir uns natürlich auch in der Diskussion zwischen behavioristischer Erziehungsmethoden, durch Lob und Strafe oder bedürfnisorientierter Elternschaft.
Ja.
Da hattet ihr, glaube ich, auch mal eine Folge zu, wenn ich mich richtig erinnere.
Eine tolle Doppelfolge.
Ja, genau.
Ja.
Im Grunde ist das die Grunddiskussion, die wir jetzt hier weiterführen übers Schlafen.
Ja.
Ja, genau.
Und am Ende könnte es dazu führen, dass unsere Kinder einfach ein höheres Vertrauen haben, wenn wir es richtig angehen, das Thema, oder?
Wir haben auch bei den Erwachsenen ja unglaublich viele, die Probleme mit dem Schlafen haben.
Mhm.
Ja. Und wenn ich als Kind schon ganz großes Vertrauen lerne, dass Schlaf mir hilft beim Entspannen, dass Schlaf mir hilft, wieder gut zu sein in Wachzeiten, dass Schlaf mir hilft beim Gesundwerden, dass Schlaf mir hilft, Dinge zu verarbeiten, dann ist das ja auch eine sehr positive Besetzung von Schlaf. Und dann haben wir oft auch tatsächlich schon Kinder, die sagen, oh Mama, ich bin müde, bringst du mich mal ins Bett?
Genau.
Also das gibt es.
Ja, ich habe auch so eins.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Ja, ja.
Nicht immer. Und es ist auch nicht so, dass wir Rückschlüsse ziehen können. Okay, wenn mein Kind jetzt sagt, ich will aber nicht schlafen gehen, dann habe ich als Elternteil was falsch gemacht. Ja, ja. Es gibt einfach auch klar. Kinder, die wollen so viel erleben und die haben einfach keine Zeit zum Schlafen, so könnte man es nennen. Ja, und da ist man als Elternteil natürlich noch mehr gefordert, das Ganze trotzdem mit Entspannung zu verknüpfen und
das ist ja auch phasenweise unterschiedlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also nicht in jeder Phase wollte mein Kind bereitwillig schlafen gehen. Mhm. Und manchmal möchte sie es und manchmal passiert es dann über mehrere Tage wieder gar nicht, dass sie sagt, wir gehen schlafen. Ich glaube, wir haben das als Familie ganz gut im Griff, aber das ist jetzt keine Blaupause, dass jeder das hinkriegen muss. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt Kinder, die tun sich einfach schwerer. Mhm. Und Eltern, die tun sich vielleicht einfach schwerer und Gewohnheiten, die vielleicht nicht harmonieren, oder?
Ja, genau. Also es ist natürlich so, auch vom Charakter der Menschen, dass wir sehen, es gibt Menschen, die sind einfach von ihrem Wesen sehr entspannt, ja, und ruhen sehr in sich. Und das sind natürlich auch Charakterzüge, die uns beim Einschlafen eher unterstützen, weil das viel leichter ist. Und es gibt Menschen, die sehr bei Kindern oder Babys sagt man auch gerne reizoffen sind, ja, also die wirklich alles mitkriegen wollen, überall an der ersten Front stehen und gerne viel Gas geben, die sich aber umso schwerer tun mit dem Runterfahren. Ja. Und all diese Charakterzüge kann man positiv oder negativ formulieren. Ja, bei Kindern formuliert man sie häufiger negativ.
Ja, leider.
Und bei Erwachsenen ist es dann oft, also gerade wenn wir die reizoffenen Kinder nehmen, dann sagt man immer, der ist hibbelig und der hampelt nur rum und der kann nie still sein und der fällt überall negativ auf. Und bei Erwachsenen sagt man immer, Mensch, wie der das im Griff hat und der managt alles und der hat den Überblick. Und das ist halt einfach was wir so ein bisschen, vielleicht auch annehmen dürfen, dass Kinder da unterschiedlich sind und dass Kinder deshalb auch unterschiedlich viel Begleitung brauchen oder unterschiedlich lange brauchen, um in den Schlaf zu finden, unterschiedlich viel Begleitung oder unterschiedlich viel Rahmenbedingungen brauchen, die stimmen. So.
Ich glaube, Begleitung ist wahnsinnig wichtig. Und Liebe auch. Und
immer.
Vertrauen. Und ehrlich gesagt, auch Schlafen ist wichtig. Und ich sag mal, spätestens so mit 14 wissen die, glaube ich, alle, wie toll es sein kann, richtig lang zu schlafen.
Ja.
Und damit sage ich vielen, vielen Dank für diese tolle Folge bei Spielspaß Wutanfall. Mit dir, liebe Steffi. Ich habe heute wieder viel gelernt über Kinder, wie sie schlafen, wie ich auch schlafe, dass unsere Schlafzyklen viel kürzer sind, als ich dachte und dass darin verschiedene Schlafphasen sehr unterschiedliche Wirkung haben können, wenn da das Kind gerade wach wird. Ich habe gelernt, dass bei uns wahrscheinlich die meisten Sachen schon ganz gut sind, denn mein Kind schläft super gerne und meldet sich auch alleine. Aber dass das auch sehr individuell sein kann mit dem Schlafen. Wir haben ganz lang gesprochen über die Frage nach Familienbett und vor allem haben wir uns angeschaut, was können wir als Eltern tun, damit der Schlaf in der Qualität gut ist und dass die Gefährdungsrisiken für den plötzlichen Kindstod möglichst niedrig gehalten werden. Das zeigen wir euch nochmal auf Instagram. Da könnt ihr uns auf jeden Fall folgen. Schaut auch bei Steffi vorbei. Wir verlinken sie natürlich in den entsprechenden Posts. Und freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Feedback auf diese Folge oder generell zu Spielspaß Wutanfall meldet euch per Mail an post@spielspaßwutanfall oder schreibt uns eine DM. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Und dich, liebe Steffi, dich sehen wir schon ganz bald wieder für eine Folge zum Thema
Schreibabys.
Wunderbar. Wir freuen uns riesig und sagen tschüss, bis bald.
Tschüss.
Spielspaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.